Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Ich darf Dr. Markus Krall bei uns im Studio in Berlin begrüßen. Das erste Mal sind Sie hier. Herzlich willkommen. Danke für die Anreise.
Herzlichen Dank für die Einladung. Bin gerne hier.
Sie sind Anhänger des Neoliberalismus. Das werden manche nicht so gerne hören. Schule von Hayek.
Ja.
Und Kritiker der Niedrigzinspolitik. Sie sehen das Euro-Geldsystem, wenn ich es mal so sagen darf, kurz vor dem Kollaps und sagen, und ich zitiere, man sollte weit, weit weg sein, wenn die Bombe hochgeht. Das ist das, was die Briten gerade machen. Meine Fragen sind, welche Bombe und was machen denn die Briten gerade? Die sind ja nicht mal im Euro.
Ja, also die monetäre Bombe, die uns die EZB konstruiert hat, die ist leider ziemlich groß und ziemlich mächtig, weil sie auch lange dran gebastelt hat. Wir haben jetzt seit 12 Jahren eine niedrig, dann Null- und dann Negativzinspolitik gesehen. Und diese Politik hat unser Bankensystem in der Eurozone massiv erodiert, über 2 Kanäle. Erstens hat es die Erträge der Banken untergraben und ausgehöhlt. Und man hat es lange mit Bilanztricks verborgen, mit dem Auflösen von Reserven verborgen. Aber jetzt schlägt das durch und es zeigt sich mehr und mehr, dass die Profitabilität der Banken dahin schmilzt wie Butter in der Sonne. Und zweitens hat diese Nullzinspolitik dazu geführt, dass man quasi eine Subvention geschaffen hat, nämlich eine Subvention für schlechte Unternehmen, die ihre Kapitalkosten nicht mehr verdienen, die pleite gehen sollten. Und die dann genau als Zombies herumlaufen, noch so aussehen, als würden sie leben. Aber in Wahrheit produzieren sie Dinge, die niemand braucht. Sie produzieren sie ineffizient, sie sind unproduktiv. Und sie sollten eigentlich von der Marktwirtschaft im Wege des Konkurses und der Pleite aussortiert werden. Und wenn wir die Statistiken uns ansehen über die Ausfallraten von Unternehmen, dann sind sie in dieser Phase, ist jetzt 12 Jahre lang in Phase der Niedrig- und Nullzinspolitik, immer weiter nach unten gegangen. Und es ist eben das Gegenteil einer Bereinigung passiert, nämlich eine Verstopfung der Arterien der Volkswirtschaft mit schlechten und eigentlich toten Unternehmen. Mittlerweile dürften die etwa 15% aller Unternehmen in Euroland ausmachen. Und wenn diese Pleiten nachgeholt werden, dann fürchte ich, haben die Banken ein riesiges Problem, weil diese 15% aller Unternehmen stehen auch für mindestens 15% aller Unternehmenskredite. Und ihre Arbeitnehmer stehen für 15% aller Häuslebauer- und Konsumentenkredite, sodass da einiges auf die Banken zurollt.
Ist das die Bombe, von der Sie
sprechen? Das ist genau die Bombe.
Und warum gehen dann die Briten da so weit, weit weg, wenn die ja nicht mal im Euro-Geldsystem Mitglied sind?
Na gut, die Briten sind natürlich nicht nur über das Währungsthema mit Euroland verbunden, sondern sie sind mit vielfältigen ökonomischen Verflechtungen verbunden. Und sie sind über die EU auch eingebunden in bestimmte Rettungssysteme, in bestimmte wechselseitige Hilfssysteme, aus denen sie sich jetzt im Zuge des Brexit entfernen werden. Das heißt, sie gehen da ein Stück weit aus der Haftung, aus der gemeinschaftlichen Haftung für ein System heraus, das sie ja sowieso nicht beeinflussen können, was eigentlich nur logisch ist.
Ich weiß, dass Sie nicht an Verschwörungen glauben, sondern eher an Inkompetenz. Aber wenn wir über die Briten sprechen, meinen Sie, dass Sie vielleicht schon sehen, boah, da geht, ich will verlassen das sinkende Schiff jetzt einfach? Oder ist das schon zu verschwörerisch,
spekulativ? Das hat mit Verschwörung nichts zu tun. Ich glaube, dass es einfach eine gesunde ökonomische Analyse ist. Und da sind die Briten nicht die Einzigen. Ich glaube, dass mittlerweile vielen klar ist, nicht nur in Großbritannien, auch in Europa, auch in den Vereinigten Staaten, auch in Russland oder China, dass hier in Europa etwas am Gären ist und ein Problem geschaffen worden ist mit dieser Geldpolitik, das jetzt virulent wird und uns demnächst um die Ohren fliegen wird. Und ich glaube, man braucht keine Verschwörung, man braucht einfach nur sich hinzusetzen und die Analysen durchzurechnen. Andere haben das ja auch gemacht, beispielsweise die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Fern jeder Verschwörungstheorie hat man sich dahin gesetzt und hat mal nachgeschaut, gibt es denn die Zombies? Und oh Wunder, man hat festgestellt, es gibt sie. Und sie sind auch in der Größenordnung so, wie ich sie vor 2 Jahren in meinem Buch Der Tragik-Crash schon mal vorgerechnet habe.
Der Brexit birgt ja trotzdem gewisse Chancen auch, nicht nur Risiken. Also ich gehe davon aus, Sie verstehen nicht nur, warum Großbritannien austritt. Befürworten Sie das auch? Ich meine, Sie sind kein Brite, aber wenn Sie einer wären?
Also wenn ich Brite wäre, natürlich absolut. Ich habe da 2 Herzen in meiner Brust. Als Deutscher muss ich natürlich sagen, das Ausscheiden Großbritanniens wird die liberale, freie marktwirtschaftliche Position innerhalb der EU weiter schwächen. Das heißt, diejenigen, die für freie Marktwirtschaft stehen, werden weiter geschwächt durch das Ausscheiden Großbritanniens. Aber ich habe natürlich Sympathie für die Briten dahingehend, dass sie für sich eine freiere Ordnung wollen. Und die EU hat sich in den letzten 2 Jahrzehnten immer mehr von den Ideen ihrer Gründungsväter entfernt. Die Ideen der Gründungsväter waren freier Handel, Niederreißen der Grenzen für den Handel innerhalb Europas, aber auch bestimmt nicht protektionistisch. Man hat sich aber jetzt immer mehr einem bürokratisch-protektionistischen System zugewandt, immer mehr nach innen gewandt, und man hat eigentlich ein System ja quasi planwirtschaftlicher Natur geschaffen. Dass das der britischen Seele zuwiderläuft, die ja seit Jahrhunderten von Freihandel und Freiheit lebt, das kann ich gut verstehen. Und insofern habe ich alle Sympathie dafür, dass sie das tun.
Da schmerzt das neoliberale Herz, ne, wenn sie Regulierung, Planwirtschaft.
Ganz genau. Ja. Ja. Also natürlich, der Begriff neoliberal ist ja verschrien. Ich bekenne mich da trotzdem dazu, auch ganz bewusst. Und zwar deswegen, weil es darum geht, die Werte der Marktwirtschaft und des freien Wirtschaftens dem entgegenzustellen, was wir jetzt haben in Europa und insbesondere auch in Deutschland und Frankreich.
Wobei da ja immer über den Neoliberalismus gesprochen wird. Das ist der Neoliberalismus, der schuld an allem.
Das ist eine alte Masche, ich sag mal, der Sozialisten, dass sie den Markt dafür verantwortlich machen, was sie selber verbockt haben. Das wird auch diesmal übrigens so sein. Also wenn diese monetäre Bombe hochgeht, dann wird man von Marktversagen sprechen. Das kann ich Ihnen schon prognostizieren, das garantiere ich Ihnen, dass das passieren wird, sobald es soweit ist. Das hat man auch 2007, 2008 gemacht, von Marktversagen gesprochen. Wer damals genauer hingeschaut hat, der konnte damals auch schon feststellen, dass es mitnichten ein Marktversagen war, sondern dass es regulatorische Eingriffe waren, staatliche Eingriffe, planwirtschaftliche Eingriffe, die dazu geführt haben, dass das passiert ist, was passiert ist. Man hat in Amerika ein Gesetz erlassen, Clinton Community Reinvestment Act nannte sich das, und hat Banken dazu gezwungen, Kredite an schlechte Kreditnehmer zu vergeben. Dann hat man die halbstaatlichen Institute Fannie Mae und Freddie Mac gezwungen, den dann entstehenden Verbriefungsmarkt zu befeuern, indem man gewaltige Mengen da aufgekauft hat. Man hat die Ratingagenturen in einem Monopol belassen, weil man da keinen Wettbewerb wollte. Die SEC hat dafür gesorgt, dass es keinen Wettbewerb gab. Und ein Baustein neben dem anderen ist deswegen so geworden, wie er geworden ist, weil der Staat eingegriffen hat. Und als es dann geknallt hat, hieß es, es sind die bösen Banken und das Marktversagen. Und das ist einfach nicht wahr.
Wenn wir jetzt über Regulierung oder sagen wir mal staatliche Einflussnahme sprechen, so kann man ja auch sehen, dass der Brexit auch für Deutschland gewisse positive Seiten hat. Also die Versicherer, Banken und weiß ich nicht, EU-Institutionen, ist ja klar, die gehen nach Frankfurt. Und es wird auch geworben, dass Start-ups nach Berlin kommen sollen. Ja. Also ist das jetzt ein staatlicher Eingriff? Ich weiß es nicht so genau, aber es ist doch ein Vorteil, könnte das doch werden.
Also ich glaube, da ist viel Wunschdenken dabei. Also von dem, was man mal angekündigt hat, wie viel x-Zehntausende von Bankern da von London nach Frankfurt, Paris oder Brüssel kämen, davon hat sich weniger als ein Zehntel realisiert bisher. Und ich glaube auch nicht, dass sich da wirklich viel tut. Ein bisschen Assets haben sich da verschoben, aber man muss sich mal die Größenordnungen klar machen. In Frankfurt arbeiten 40.000 Menschen im Finanzwesen, inkludiert die, die bei der EZB und bei der Europäischen Aufsicht arbeiten. Das ist sozusagen der schnellst wachsende Bereich. Die Bürokratie wächst immer schneller als die Marktwirtschaft, wenn man sie lässt. Und in London haben sie 600.000 Menschen im Finanzbereich. Das heißt also, der Schwanz wird nicht mit dem Hund wedeln. Es wird also auch nicht so sein, dass Europa ohne London als Finanzplatz auskommt. Jeder hier sagt in Europa, mit dem man spricht, ob in der Politik oder in den Banken, wir müssen mehr Kapitalmarktfähigkeiten entwickeln. Wir müssen liquidere Kapitalmärkte in Europa schaffen. Wie man das machen will ohne das Know-how aus London, erschließt sich mir ganz und gar nicht. Also man wird da die Grenzen auch nicht herunterlassen können oder die Schotten nicht dicht machen können gegenüber der Finanzdienstleister-Community in London. Und insofern wird sich da gar nicht so viel bewegen. Und was Berlin als innovativen Standort von Startups angeht, ich sag mal, da ist noch viel zu beweisen. Da gibt es eine große interessante Szene. Da gibt es auch, glaube ich, ganz innovative junge Unternehmen. Aber ob daraus ein Silicon Berlin wird, das werden wir erst in 10 Jahren wissen.
Sie haben ja auch gesagt, dass das Kapitalfluchtland Nummer 1 für den Euro-Flüchtling dann Großbritannien werden könnte. Ich meine, die können doch dadurch, dass sie austreten aus der EU, auch sich eigene Gesetze wieder schaffen. Mhm. Ich will es jetzt gar nicht sagen, Steuerparadies liegt
warum
doch da
nahe. Also warum soll man das Wort Steuerparadies nicht in den Mund nehmen? Es heißt wenn ich mal den Herrn Schäuble höre, der sagt, dann wird dann vom schädlichen Steuerwettbewerb geredet. Das Wort schädlich vor das Wort Wettbewerb zu schnallen, ist eigentlich eines marktwirtschaftlich orientierten Menschen komplett unwürdig. Wettbewerb ist immer gut, egal wo er stattfindet, weil er immer das Ringen um das beste System, die besten Lösungen, die besten Rahmenbedingungen beinhaltet. Und wenn ein Land wie Großbritannien sagt, wir machen jetzt Steuersenkung, machen Steuerwettbewerb und ziehen dadurch Kapital an, Investitionen an, dann ist das eine gute Sache. Und zwar, weil es unsere Politik anspornt, etwas besser zu werden und nicht mehr ganz so freigebig mit dem Geld der Steuerzahler umzugehen, dass sie nicht selbst erwirtschaften müssen, sondern dass sie vom Steuerzahler sich holen.
Wobei ja Unternehmen ja kaum Steuern zahlen im EU-Raum. Hört man zumindest. Amazon, Google zahlen ja keine Steuern.
Ja gut, da gibt es unterschiedliche Unternehmen. Also amerikanische Unternehmen zahlen natürlich wenig Steuern im Euro-Raum, weil sie natürlich die internationale Steuerarbitrage geschickt ausnutzen. Das ist aber in erster Linie kein britisches Problem. Das muss man sich eigentlich an das EU-Mitglied Irland wenden, wenn man das ändern will. Die Iren haben daraus ein Geschäftsmodell gemacht, ein smartes Geschäftsmodell.
Sie sind EU-Mitglied.
Sind EU-Mitglied, also da darf man sich nicht in London beschweren. Wobei ich auch sage, wenn die Iren daraus ein smartes Geschäftsmodell machen, warum denn nicht? Dann auch da sage ich, wenn da der deutsche oder der französische Fiskus was abhaben will oder wenn sie da attraktiv sein wollen, dann müssen sie halt auch sich Modelle einfallen lassen. Dann müssen sie halt auch innovativ sein. Das gehört zum Wettbewerb dazu. Und ich glaube, dass die Idee, die sich da auch in Brüssel und Berlin und Paris breit macht, diese Art von Wettbewerb möglichst unterdrücken zu können und zu müssen, das wird nur dazu führen, dass man irgendwo in der Sackgasse landet. Man soll sich dem Wettbewerb stellen, aber das ist natürlich unsere Politik absolut nicht mehr gewohnt. Und sie betrachtet auch die EU als Vehikel, dem Wettbewerb aus dem Weg zu gehen. Und weil sie das tut, wird die EU so zunehmend unattraktiv für solche Nationen, die Wettbewerb im Blut haben.
Wie Großbritannien, Ihrer Meinung nach? Sie sprechen ja auch von der Option, dass ein No-Deal, also Hard Brexit, wie man sagt, nicht zum Chaos führen würde, weil dann eben die WTO-Regeln eintreten. Also warum dann die Panikmache?
Also die Panikmache, die kommt natürlich von denen, die ein Interesse daran haben, den Brexit zu verhindern. Man nennt es in England zu Recht Project Fear, also Projekt Angst. Diese Angstmache, die sieht man eigentlich immer wieder in der Politik. Aber wenn Sie so sich anhören, was da so angeblich alles passiert, wenn England also ohne einen EU-Spezialdeal da austritt, dann kann man sich nur an den Kopf fassen. Da werden also die größten Fantastereien in die Welt gesetzt, ohne irgendeine wissenschaftliche Begründung. Das wird dann einfach mal so rausgeschickt und dann schaut man, dass man Leute in Panik versetzt und einige glauben das dann und irgendwas bleibt dann hängen. Und die Widerlegung von solchen Behauptungen, die findet dann statt, aber die hört dann schon gar keiner mehr. Die kommen dann in den Nachrichten schon unter ferner Liefen. Und insofern ist diese Panikmache vor einem No-Deal oder vor einem, eigentlich gibt es gar keinen No-Deal, es gibt einen WTO-Deal. Und 90% des Welthandels läuft unter WTO-Regeln. Die EU macht nur 10% des Welthandels in ihrem Innern aus. Sie sind gar nicht so groß, wie sie glauben. Ja? Also 90%, wir handeln mit Russland, mit China, mit Japan, mit den Vereinigten Staaten, mit Nord- und Südamerika, mit Afrika, mit Australien, Asien. Mit jedem Land der Welt handeln wir nach WTO-Regeln. Und mir ist noch nicht aufgefallen, dass diese Länder im Chaos versunken sind und die Flieger am Boden geblieben sind und die Pharmaversorgung zusammengebrochen wäre und kein Strom mehr produziert wird oder sonst irgendwelche, Fantastereien. Nichts von dem passiert da. Und es ist auch nicht so, dass jetzt dann die Importe und Exporte zwischen Großbritannien und dem Rest der EU groß anders laufen würden. Die haben auch jetzt schon Formulare, die sie mit sich führen müssen, allein schon wegen der Mehrwertsteuer. Da haben sie halt ein Formular mehr, was sie mit sich führen müssen. Also das halte ich für komplette Panikmache.
Wobei EU-Binnenmarkt ist ja der größte der Welt. Und ich meine, Sie als Neoliberaler müssten es ja eigentlich begrüßen. Das ist quasi eine tariffreie Zone. Das ist doch ein bisschen traurig, dass dann vielleicht neue Importzölle und so weiter.
Grundsätzlich ist es so, dass Zollgrenzen niederzureißen für den Freihändler immer eine gute Sache ist. Allerdings hat sich ja die EU von ihrem Ideal weit weg bewegt. Es kommt ja nicht nur darauf an, welche Zölle und welche Handelsbarrieren ich nach innen abbaue, sondern auch welche ich nach außen aufbaue. Und da zeigt sich, dass die Europäische Union nicht gerade der Musterschüler ist, als den sie sich permanent gibt. Das haben Sie jetzt bei dem Disput mit den Vereinigten Staaten zum Handelsthema ja gesehen. Dieser Disput wurde von den Vereinigten Staaten jetzt, kann man sagen, nolens volens, mutwillig oder gutwillig vom Zaun gebrochen, weil der neue Präsident, der jetzt seit 2 Jahren im Amt ist, gesagt hat, so machen wir nicht weiter. Dann gab es in dieser Diskussion mal einen Punkt, wo der amerikanische Präsident gesagt hat, okay, passt mal auf, Leute, fairer Handel ist, wenn überhaupt keine Zölle mehr da sind. Ihr baut alle eure Zölle ab und wir bauen alle unsere Zölle ab. Was haltet ihr denn davon? Ist die Diskussion zu Ende? Und wer hat gekniffen? Brüssel hat gekniffen, nicht die Amerikaner. Die Amerikaner haben den Vorschlag gemacht und damit ist eigentlich klar, wo die Protektionisten sitzen.
In Brüssel.
Und der Handel nach innen ist zwar formell liberalisiert, aber auf der anderen Seite wird er erstickt. Und zwar von einer Welle von Regeln. In den letzten 20 Jahren hat die Europäische Union eine Menge von 40.000 Gesetzen, Regulierungen und Regeln erlassen.
Entschuldigung, in wie vielen Jahren?
In den letzten 20 Jahren, 40.000. Das ist eine ziemliche Quote, die da zustande kommt. Winston Churchill hat mal gesagt, wer 10.000 Regulierungen erlässt, untergräbt jede Achtung für das Gesetz. Und genau so ist es auch. Mit diesen 40.000 Regeln kann kein Mensch mehr leben. Diese Bürokratie erstickt das Unternehmertum und erstickt letzten Endes auch den freien Handel.
Vor allem kleine und mittelständische
Unternehmen.
Und
insofern behaupte ich, dass sich die EU von den Idealen ihrer Gründung und ihrer Gründerväter entfernt hat. Und wenn sie Erfolg haben will und wieder attraktiv werden will, nicht nur für Großbritannien, sondern auch für die Mitglieder, die sie noch hat und die nicht verlieren will, dann wird es allerhöchste Zeit, sich auf diese Dinge zurückzubesinnen, die man mal sich überlegt hat, als man das Projekt angefangen hat. Es war nämlich ein sehr gutes Projekt, ein unterstützenswertes Projekt. Freihandel, keine Grenzen innerhalb Europas, ein Europa der Vaterländer, die miteinander Handel treiben, sich gegenseitig helfen, auch militärisch miteinander verbunden sind. All diese Ideale, die sind gut und sie funktionieren, aber sie funktionieren nicht so, wie man sie von Brüssel aus betreibt. Und zwar deswegen, weil in Brüssel eine Lobbymaschine am Werk ist, die Protektion sucht. Und sie findet diese Protektion in Form von Regeln. Und da nützt es auch nichts, wenn man dann sagt, im Binnenmarkt sind wir ja ganz frei. Wenn dieser Binnenmarkt totreguliert ist, funktioniert er trotzdem irgendwann nicht mehr.
Wir haben dann diesen totregulierten Binnenmarkt Ihrer Ansicht nach. Wie steht es denn um den Euro?
Gut, der Euro hat natürlich das Problem, mit dem wir unsere Diskussion gerade angefangen haben. Wir haben ein ausgehöhltes Bankensystem und wir haben deswegen ein ausgehöhltes Bankensystem, weil man sich in Frankfurt im Eurotower entschlossen hat, ein Monster zu ernähren, in der Hoffnung, dass es dann nicht anfängt rumzutoben, nämlich die italienische, französische und spanische Schuldenkrise und die griechische auch. Und das Problem ist aber, wenn man ein Monster füttert, dann bekommt es Kinder. Und genauso ist es da auch passiert. Wir haben die Nullzinsen eingeführt, damit Italien nicht sparen muss und Frankreich nicht sparen muss. Und das Ergebnis sehen wir. Also es hat keine Entschuldung dieser Länder stattgefunden, obwohl sie ja Hunderte von Milliarden an Zinsen eingespart haben. Hätte eigentlich ja stattfinden müssen. Aber das ist natürlich so, dass die Ökonomie keine Wissenschaft der Töpfe ist, sondern eine Wissenschaft der Anreize. Diese Töpfe haben eben die Anreize geschaffen, nicht zu sparen. Ja, und jetzt relativ zum Bruttosozialprodukt sind die italienischen Schulden heute höher als vor der Krise. Und sie sind jetzt auch höher, als sie in Griechenland waren, als dort die große Krise ausgebrochen ist. Und das Ergebnis dieser Subvention des italienischen Staatshaushalts und des französischen Staatshaushalts ist, dass wir nebenbei quasi die Zombies erschaffen haben. Die sind im Prinzip die Nebenwirkung dieses Medikaments. Wir helfen Italien, Frankreich, Spanien und so weiter.
Ich habe noch ganz kurz, ich habe da noch so leicht in Erinnerung, dass damals das ganze Geld, das nach Griechenland gegangen ist, eher den Banken zugute gekommen ist und nicht den Menschen.
Das ist richtig, das ist richtig und vor allen Dingen den französischen Banken. Das Hauptinteresse an dieser Rettung hatten die französischen Banken, die ein Geschäftsmodell haben und damals auch schon hatten und es in der Zwischenzeit auch weiterhin betrieben haben, das darauf beruht, die Ertragserosion, die sie im Stammgeschäft auch genauso wie in Deutschland und Italien und sonst wo überall haben, diese Ertragserosion durch das Eingehen höherer Risiken auszugleichen. Und so hat man in Griechenland investiert, so hat man auch in der Türkei investiert. Als jetzt in der Türkei es letztes Jahr Spannungen gab, dann haben natürlich sofort die Zahlen kursiert, wer ist denn da besonders engagiert als Bank? Und dann haben sofort wieder die üblichen Verdächtigen in Spanien und Frankreich die roten Lampen angehabt.
Aber ist das fair, wenn man diese Frage in diesem Kontext überhaupt stellen
kann? Fair ist es dann, wenn jeder für seine Aktionen auch haftet. Ja, jeder geht Risiken ein, um Geld zu verdienen. Das ist das Wesen des Bankgeschäfts. Und wenn es dann am Ende nicht aufgeht, dann soll auch derjenige, der die Risiken eingegangen ist, dafür haften.
Aber das sehen wir nicht.
Fair ist es nicht, wenn derjenige, der die Risiken eingeht und die Gewinne davon bekommt, dann, wenn es knallt, sich an seinen Nachbarn wendet und sagt, jetzt musst du mir aber aus der Patsche helfen. Das kann nicht fair sein.
Welcher große Bankier hat denn jemals gehaftet?
Also ja gut, das haben wir, diese Bankenhaftung, die haben wir in Europa schon in den 30er Jahren abgeschafft. Und solange jedes Land das für sich macht, geht es ja gerade noch. Also wenn Deutschland für die deutschen Banken haftet und die Franzosen für die französischen und die Italiener für die italienischen, dann kann ich gerade noch sagen, da soll jedes Land für sich entscheiden. Da kann der Bürger sagen, was er will. Aber jetzt haben wir die Situation, dass Deutschland für die italienischen und die französischen Banken haftet und in keiner Weise Einfluss darauf nehmen kann, was da passiert. Das heißt, wir haben quasi einen doppelten adversen Selektionseffekt erzeugt. Nämlich einmal, dass die Banken nicht haften und zum Zweiten, dass die Länder für die Politik, die sie den Banken gegenüber betreiben, nicht haften. Und so kann es nicht funktionieren. Das wird nur Anreize schaffen, die falschen Dinge zu tun.
Sie haben auch gesagt, die Bundesrepublik Deutschland ist der größte Hedgefonds der Welt, denn er hat 3.000 Milliarden Euro. Ja. Was sind das?
3.000 Milliarden, also 3 Millionen Millionen, das ist eine Menge Geld.
Weil Sie das auf den Euro gesetzt haben, also quasi deswegen der größte Hedgefonds der Welt. Wie kommen Sie denn auf diese Summe von 3.000 Milliarden Euro?
Na, das ist ganz einfach. Da müssen Sie nur ein paar Zahlen zusammenzählen. Im Wesentlichen sind es drei große Blöcke. Da ist einmal Target 2. Mhm. Target 2 ist nichts anderes als ein Überziehungskredit, den die Bundesbank den anderen Euro-Ländern gegeben hat im Zuge dieses Zahlungsverkehrssystems. Damit werden Handelsbilanzdefizite finanziert und Zahlungsbilanzdefizite finanziert. Das heißt also, wenn italienische Anleger nach Deutschland flüchten mit ihrem Geld, weil sie fürchten, nach einer Auflösung des Euro sonst mit der Lire sitzen zu bleiben statt mit der D-Mark, dann ist das eine Kapitalflucht und die findet statt in erheblichem Umfang. Ist übrigens ein Misstrauensbeweis der Italiener gegen den Euro, wenn sie ihr Geld nach Deutschland schaffen, um es dann hier anzulegen. Und das wird über dieses Überziehungskonto finanziert, weil das
dieses
Geld ja nicht da
zwei.
Ist. Dieses Target 2. Das sind im Moment 900 Milliarden. Es waren auch schon mal mehr. Allerdings schwankt es stark und wenn es auf die Krise zuläuft, dann wird es sich wahrscheinlich nochmal dramatisch erhöhen, weil wenn diese Krise zur maximalen Entfaltung kommt, dann wird jeder, der noch bei Verstand ist, versuchen, das Geld so schnell wie möglich aus den Krisenländern nach Norden zu schaffen und dann wird Tage 2 wahrscheinlich nochmal um einige 100 Milliarden explodieren.
Also da könnte man, das ist ein guter Indikator, meinen Sie?
Tage 2 und seine Veränderung ist das Fieberthermometer der Eurokrise, das kann man so sagen, ja. Dann gibt es etwa 1.800 Milliarden Anleihen von italienischen Staatsanleihen, französischen, spanischen, portugiesischen Staatsanleihen und auch Unternehmensanleihen, die bei institutionellen Investoren und Banken in Deutschland geparkt sind. Das heißt also, wenn Sie eine Lebensversicherung haben, die muss ja Zinsen erwirtschaften für Ihre Policeninhaber und für Ihre Versicherungsnehmer, dann muss sie diese Zinsen, kann sie ja nicht erwirtschaften, indem sie Bundesanleihen kauft, denn die verzinsen sich ja negativ. Was wird sie also tun, um ihre Mindestverzinsung zu erreichen? Sie kauft italienische Staatsanleihen. Da bekommt sie zwar auch nicht viel, aber immerhin noch mehr als für Bundesanleihen. Und so ist ein gewaltiger Sog entstanden, der war auch schon vor der Eurokrise sehr stark, aber wir müssen ungefähr rechnen, dass 1.800 Milliarden Euro etwa an Auslandsanlage da ist in solchen Anleihen. Und wenn der Euro auseinanderfällt, dann steht natürlich in Frage, ob die dann zurückbezahlt werden. Wovon eigentlich? Also wenn die Währung nicht mehr da ist, dann stellt sich sofort die Frage, in welcher Währung werden die dann zurückbezahlt, wenn überhaupt? Denn in dieser Krise wird ja auch Italien beispielsweise komplett pleite sein, Frankreich auch, Deutschland übrigens auch. Also sie werden alle pleite sein. Und dann sind Staatsanleihen erstmal in jedem Portfolio ein Problem. Das heißt, die 1.800 Milliarden stehen auch im Feuer. Also sind wir schon bei 2.700 Milliarden. Und dann haben wir noch die verschiedenen europäischen Rettungsvehikel. Und da glaube ich nicht wirklich dran, dass was übrig bleibt am Ende. Denn diese Rettungsvehikel, die werden am Anfang, wenn die Krise einsetzt, erstmal ausgeschöpft werden, in der Hoffnung, dass man damit das Problem zum Stehen bekommt. Und dann werden diese ausgeschöpften Rettungsvehikel, für die gibt es ja einen Haftungsschlüssel und da ist halt Deutschland auch nochmal mit ein paar hundert Milliarden bei und so landen sie bei 3.000 Milliarden.
Wer zahlt die Zeche?
Der kleine Mann oder die kleine Frau, je nachdem. Jedenfalls derjenige, der mit seiner Arbeit seine Ersparnisse angespart hat, mit seinen kleinen Sparüberschüssen, der seine Ersparnisse in Lebensversicherungen eingezahlt hat, der sie in andere Anleihenfonds eingezahlt hat, der es auf dem Sparbuch liegen hat. Auch die Staatsgarantie für die Sparbücher oder das Rettungssystem für die Sparbücher, dass sie bis 100.000 Euro garantiert sind. Wenn diese Krise einsetzt, dann wird die Frage sein, wo soll das Geld herkommen, um auch das zu garantieren. Also da kann sein, dass ein Teil garantiert wird, kann aber auch sein, dass es das durchaus nicht der Fall ist. Das heißt also, der kleine Sparer und Arbeiter, der wird die Zeche zahlen. Und da sage ich immer, der Bürger heißt Bürger, weil er bürgt, und zwar für alles.
Sie haben sich ja festgelegt, wann der Crash kommt. 2020 haben Sie gesagt. Welche Annahmen, ich meine, Sie haben jetzt schon erläutert, wie die Ist-Situation ist, ja. Aber soweit ich mit Crash-Propheten gesprochen habe, sollte man sich da nicht so festlegen auf ein Jahr, weil man könnte ja falsch liegen und dann prophezeit man jedes Jahr den Crash. Warum legen Sie sich dann fest?
Zunächst mal ist es so, dass der Rat an den Crash-Propheten, sich nicht festzulegen, natürlich ein guter ist. Und ich werde auch öfters gefragt, was machen Sie eigentlich, wenn das dann nicht 2020 kommt, sondern sagen wir mal 2019 oder 2021 oder wenn es vielleicht gar nicht kommt. Und meine Antwort, wenn es gar nicht kommt, mache ich eine riesige Flasche Champagner auf, dann haben wir nämlich alle einen Grund zum Feiern. Und da liege ich lieber falsch als richtig, muss ich da ehrlich zugeben.
Aber dann ist der Ruf des Crash-Propheten hin, willst du sagen?
Der Schaden, der bei mir sich dann anstaut, der hält sich dann wahrscheinlich in überschaubaren Grenzen im Vergleich zu dem Schaden, der dann vermieden wäre. Aber die Zahlen sehen nicht so aus, als gäbe es Champagner im Hause. Bei uns, nämlich wir haben diese Ertragserosion der Banken, die können wir ja beobachten. Also man kann ja mit jeder Reporting-Session am Ende des Quartals, wenn die Banken ihre neuesten Zahlen vorlegen, kann man ja zuschauen, wie die Erträge abschmelzen. Und diese Ertragserosion beschleunigt sich im Moment. Das war auch vorhersehbar, dass sie sich beschleunigt, weil die Reserven, um sie zu überdecken, mittlerweile auch aufgebraucht sind. Und da gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, dass es so plus minus 1-2 Quartale passiert. Das Risiko, das bin ich bewusst eingegangen. Und zwar einfach aus dem Grunde, weil wenn Sie sagen, es passiert da was und sagen irgendwann, dann hört Ihnen auch keiner zu. Also Sie müssen schon irgendwie versuchen, es einzuschätzen und diese Schätzung nach bestmöglichen Zahlen, die Sie haben, vorzulegen. Und dann wird auch zugehört. Auch zum Risiko, dass ich dann vielleicht ein oder zwei Quartale daneben liege, aber das werde ich überstehen.
Da können wir dann nochmal sprechen, wenn es soweit ist. Ich höre auch immer raus bei Ihnen, so, dass die Banken für die Gesamtsituation nicht so viel können. Nun ist ja die Bank oder der Bankier auch nicht unbedingt ein wie kann man das sagen?
Der Sympathieträger.
Ganz genau, danke schön. Ja, also wie viel Eigenschuld, also oder wie viel Verantwortung, sagen wir es mal so, wie viel Verantwortung muss der Bankier, die Bank auch selbst übernehmen in dieser Situation?
Also Sie haben natürlich recht, es geht auch nicht ums Exkulpieren der Banken sozusagen mit Generalabsolution. Bin ich sowieso nicht in der Lage, die zu erteilen. Und es gibt natürlich eine Verantwortung aller Beteiligten, auch der Banken. Es ist aber natürlich so, wenn Sie ein System erschaffen, bei dem Sie als Banker Risiken nehmen können, für deren Folgen andere haften, aber für deren Gewinne Sie, von deren Gewinnen Sie profitieren, dann werden Sie es machen. Das ist die menschliche Natur. Und zwar deswegen, weil natürlich jeder sich quasi in einer Risikorenditefunktion selbst optimiert. Das tun alle, nicht nur Banker. Das heißt also, Banker bewegen sich in einem System, das wir ihnen vorgeben. Und in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir garantieren die Existenz der Banken, und das haben wir jetzt schon seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, tun wir das ja. Nach der großen Krise von 1929 hat man sich daran gewöhnt, dass man die Existenz der Banken garantiert. In dem Moment, wo man das tut, muss man sich klar sein, dass man falsche Anreize setzt. Man setzt übrigens nicht nur Anreize dazu, Risiken einzugehen, die unverantwortlich sind. Man setzt auch Anreize, nicht transparent zu sein. Die ganze Bankenregulierung, die ja übrigens enorme Summen verschlingt, also die Banken müssen 15-20% ihrer gesamten Erträge dafür aufwenden, vermeintlich Transparenz herzustellen und an die Bankenaufsicht Reports zu liefern, die diese Transparenz quasi vermitteln. Die tun es natürlich trotzdem nicht. Das ist also Papier, das keiner liest, keiner versteht und noch weniger interpretieren kann. Die ganze Bankenregulierung versucht, dieses Manko auszugleichen, dass Banken nicht mehr transparent sein müssen, weil sie letzten Endes für sich selber nicht mehr haften. Warum ist das so? Wenn Banken für sich selbst haften müssten und man sie pleite gehen lässt, dann bedeutet das, dass Sie als Anleger, als Sparer einer Bank nur dann Geld anvertrauen, wenn Sie wissen, dass das Geld sicher ist. Und dann muss die Bank selbst für Transparenz sorgen. Und dann werden sich Institutionen bilden, die diese Transparenz nachprüfen, weil es nicht der einzelne kleine Sparer jedes Mal macht, aber es werden sich dann Geschäftsmodelle herausbilden, diese Transparenz herzustellen und die Banken dazu zu zwingen. Oder sie zahlen sehr viel mehr Zinsen, was sie dann aus dem Geschäft rausdrängt, weil die Bank lebt davon, niedrige Zinsen zu bezahlen und höhere zu bekommen. Und wir haben diese Transparenznotwendigkeit mit dieser Garantie natürlich total entfernt. Und mit Regulierung haben wir sie auch nicht zurückbekommen. Das heißt, es ist letzten Endes so, dass wir uns als Gesellschaft fragen müssen, ist denn die Bankengarantie überhaupt der richtige Weg? Und da sage ich, nein, es ist nicht der richtige Weg. Wir müssen davon wegkommen. Wir müssen auch von der Vorstellung wegkommen, dass wir Geschäftsmodelle erlauben, die ein Too-Big-To-Fail beinhalten. Also wo eine Bank die pleite geht, quasi dann die gesamte Volkswirtschaft mit in den Abgrund reißt.
Die Deutsche Bank wäre doch jetzt ein Beispiel für, oder?
Eine Bank dieser Größe wäre sicher too big to fail. Eine kombinierte Bank, wie man sie im Moment andenkt, wäre ja noch viel schlimmer in diesem Sinne. Deutsche Bank und Commerzbank wäre noch viel schlimmer in diesem Sinne. Ich weiß gar nicht, wie die Politik darauf kommen kann, das für eine gute Idee zu halten aus der Perspektive too big to fail. Denn am Ende
vielleicht was zu regulieren? Ich weiß nicht.
Nein, aber es gibt unterschiedlichste Interessen, die da eine Rolle spielen. Aber verzeihen Sie mir, wenn ich auf die nicht vor laufender Kamera eingehen möchte, aber ich halte es jedenfalls für einen großen Blödsinn. Also das kann ich auch vor laufender Kamera sagen. Ich halte diese Idee für einen großen Blödsinn, weil sie betriebswirtschaftlich keinen Sinn macht, weil sie dem Bürger neue Risiken aufbürdet, die er gar nicht tragen kann. Und wenn Sie ein Institut mit dann 2,6 Billionen Euro Bilanzvolumen haben, das ist dann also schwierig. Entschuldigung, 1,9, also 1,4 plus 0,5, also 1,9 Billionen Bilanzvolumen haben, dann ist das ein Problem. Und ich glaube, wir müssen da mal weg davon kommen. Sonst werden wir nie Geschäftsmodelle in den Banken befördern, bei denen Risiko und Rendite in Einklang gebracht werden, marktwirtschaftlich in Einklang gebracht werden. Der Markt kann das leisten, aber die Regulierung kann es nicht, wenn wir diesen grundsätzlich marktfremden Eingriff der Garantie geben. Und dazu muss man auch sich eins klar machen. Es ist ja nicht so, dass die Garantie der Banken den Sparer wirklich schützen würde, denn der Sparer ist weitgehend identisch mit dem Steuerzahler. Also wenn der Steuerzahler den Sparer schützt, dann schützt die gleiche Personengruppe sich selbst. Es ist also nicht so, dass man dadurch irgendeinen kleinen Menschen sozusagen vor den Widrigkeiten des Lebens schützt, indem man das macht, sondern man sagt den gleichen Leuten, die es bekommen, dass sie es auch bezahlen müssen. Das ist also linke Tasche, rechte Tasche aus Sicht des Bürgers.
Sie hatten ja vor einiger Zeit mal versucht, eine europäische Ratingagentur zu etablieren. Mhm. Warum hat das nicht funktioniert?
Das hat nicht funktioniert, weil es uns nicht gelungen ist, die dafür notwendige Finanzierung zusammenzubekommen. Wir hatten da verschiedene Finanzierungsmodelle angedacht, die leider nicht erfolgreich waren. Die Verantwortung dafür liegt bei mir. Ich habe es angeschoben und ein Unternehmer, der es anschiebt, wenn es nicht funktioniert, dann soll er die Verantwortung nicht auf andere abwälzen. Deswegen sage ich das explizit. Wir haben es damals nicht hinbekommen.
Aber die Motivation dahinter war, davon gehe ich nur mal aus, weil es gibt ja große US-amerikanische Ratingagenturen. Das ist ja oft auch ein bisschen politisch.
Ja.
Wollten Sie dem einfach ein Gegengewicht setzen?
Es ging nicht nur um das Gegengewicht. Der Gedanke damals war nicht zu sagen, wir brauchen eine europäische im Gegensatz zu den amerikanischen, sondern es ging darum, dass wir damals gesagt haben, wir haben 3 Ratingagenturen. Davon sind die 2 größten, S&P und Moody's, haben fast 90% Weltmarktanteil und sie gehören den gleichen Leuten. Das heißt, es sind wenige institutionelle Anleger, denen beide gehören. Und wenn die 2 Größten den gleichen Leuten gehören, dann formen sie quasi ein Monopol. Und dieses Monopol hat sehr unglückselig gewirkt in der Entstehung der Finanzkrise. Es gab da auch falsche Anreize, auch falsch gesetzt durch marktfeindliche Politik. Wenn Sie in Amerika also eine neue Ratingagentur etablieren wollten vor der Krise, dann hat die SEC gesagt, na, das kannst du schon machen. Aber dann muss man nachweisen, dass man schon so und so viele Jahre eine Ratingagentur betrieben hat. Und so viel Daten hat und so, das war natürlich unmöglich. Und damit hat man das Monopol zementiert. Warum hat man das Monopol zementiert? Weil es bequem war. Man hat diese Ratingagenturen herangezogen, um quasi staatlich regulatorische Aufgaben wahrzunehmen, hat die an die delegiert, aber ohne die entsprechende Kontrolle natürlich auszuüben. Und man hat natürlich auch gewusst, es gibt genau einen Ansprechpartner für die Politik und den Regulierer, wenn er irgendwas braucht. Und diese Bequemlichkeit hat man dann 2007, 2008 sehr teuer bezahlt. Allerdings hat man natürlich vorher es auch begrüßt, dass die Ratingagenturen diese ganzen Verbriefungen alle schön mit AAA durchgewunken haben und es so in die ganze Welt verteilt werden konnte, weil es war ja im Sinne der Politik in Amerika. Die Politik in Amerika hat seit den 90ern gesagt, jedem Amerikaner ein Haus und wir wollen, dass auch schlechte Kredite vergeben werden dürfen und das wäre anders nicht möglich gewesen. Und insofern hat sich quasi ein Stein zum anderen gefügt und bis das ganze Gebäude so schön hingestellt war, dass es eben diese Katastrophe auslösen musste.
Zum Abschluss noch, Sie haben ja mal gesagt, dass Intelligenz mit Einkommen korreliert.
Ja.
Was dann zur Folge hat, dass die Intelligentesten natürlich in die freie Wirtschaft gehen und nicht in die Politik. Stehen Sie noch zu dieser Aussage?
Aber unbedingt. Also es ist natürlich so, dass diese Korrelation keine absolute ist. Korrelation heißt, es ist eine Tendenz da, es gibt Ausnahmen. Aber ich bin auch sehr angefeindet worden für diese Aussage, die ich da in der Öffentlichkeit gemacht habe. Es gibt ja da auch ein etwas viral gegangenes Video dazu. Ich stehe zu dieser Aussage und zwar deswegen, weil man kann eigentlich empirisch ganz gut am Ergebnis sehen, was da passiert. Also wenn Sie sich anschauen, das Ergebnis dessen, was die Politik in Deutschland, aber insgesamt auch in Europa leistet, ist ein so ausnehmendes Desaster an jeder Front, an die Sie hinschauen, dass man sich eigentlich nur durch 2 Theorien erklären kann. Und an Böswilligkeit will ich nicht glauben.
Ja, also an Inkompetenz.
Also glaube ich an Inkompetenz. Und da muss ich also sagen, wenn Sie diese ökonomischen Mechanismen, wenn Sie die einführen, die wirken natürlich. Wenn Sie einen Bezahlmechanismus einführen, der niedrig Einkommensbeziehern die Möglichkeit eröffnet, in der Politik, ohne sich weiter qualifizieren zu müssen, Aufgaben wahrzunehmen, für die eigentlich eine erhebliche Qualifikation notwendig ist, dann werden Sie genau diese Diskrepanz zwischen dieser Anforderung haben und dem, was dann geliefert wird. Und wenn Sie ein Listensystem der Parteien haben, bei dem die Karriereentscheidung fällt nicht beim Wähler oder dezentral in den Wahlkreisen, sondern sie fällt letzten Endes durch die Parteispitze, die den Einfluss darauf nehmen kann, wer in der Liste den guten und schlechten Listenplatz bekommt und also Karriere macht oder nicht und wer in den Ausschüssen im Bundestag an welche Stelle kommt oder nicht, dann haben Sie genau das gleiche Phänomen. Sie bekommen Leute, die eben nicht das Rückgrat haben, im Zweifel Nein zu sagen. Deswegen haben wir ein Parlament, das zu, wie ich denke, ganz und gar unmöglichen Anliegen der Regierung in den letzten 10, 15 Jahren Ja gesagt hat.
Nun fallen mir ein paar Unternehmen ein, die vielleicht auch nicht ganz so gut agieren, vielleicht Volkswagen oder auch eben die Deutsche Bank. Aber darüber können wir vielleicht noch mal gesondert sprechen.
Kurz und knapp. Ein Unternehmen, das schlecht agiert, das scheidet normalerweise am Markt aus, es geht pleite. Und wenn ein Staat pleite geht, dann überwälzt er die Folgen an den Bürger. Wenn ein Unternehmen pleite ist, ist es weg, jedenfalls in aller Regel.
In aller Regel, aber das haben wir ja gesehen, dass das nicht unbedingt
der
Fall ist.
Wenn sie nicht eine Bank sind.
Wenn sie nicht eine Bank sind, ganz genau.
Also wenn der Staat eingreift, und das tut er ja immer wieder, dann erzeugt er natürlich die Perpetuierung der Inkompetenz. Und die gibt es natürlich auch in Unternehmen. Aber wie gesagt, in einer freien Marktwirtschaft, und deswegen bin ich neoliberal, weil nur das ist sozusagen das, was die freie Marktwirtschaft ausmacht, wird eben die Inkompetenz aussortiert. Der falsche Plan wird aussortiert, die schlechte Idee wird aussortiert, das schlechte Produkt wird aussortiert. Und das Aussortieren von schlechten Ideen, darin ist der Markt einfach am besten. Das kann der Staat nicht. Der Staat hält immer an dem fest, was er glaubt, dass eine gute Idee ist. Aber meistens ist es eine schlechte Idee.
Das lasse ich mal so stehen.
Dankeschön.
Vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Danke für Ihren Besuch in Berlin.
Das war mein großes Vergnügen. Vielen Dank.
Das war der RT Deutsch Podcast.